Als Unternehmer gibst du täglich dein Bestes und nimmst Risiken in Kauf. Möchtest du finanziell unabhängig werden und von anderen lernen? Der Erfolgreich-Podcast von Wirtschaftsberater und Finanzexperte Sven Lorenz bietet dir interessante Sichtweisen und Lösungsansätze mit erfolgreichen Unternehmern als Gäste. Hol dir Impulse für dein Business und profitiere von deren Erfahrungen. Viel Vergnügen mit der aktuellen Folge.
Herzlich willkommen, mein Name ist Sven Lorenz und du hörst den Erfolgreich-Podcast. Die heutige Folge widme ich einem brandaktuellen Thema, was weltweit momentan, gerade in der westlichen Hemisphäre, unglaublich viele Menschen beschäftigt. Nämlich die Frage, wie sicher ist eigentlich aktuell mein Geld bei der Bank? Wie sicher ist mein Geld in Kapitalanlagen? Und wie hat das eigentlich alles begonnen? Und was sind so die entsprechenden, für mich möglichen Themen, die ich wissen müsste. Und deswegen werde ich diese Folge für dich in drei Teile teilen, nämlich erstens, was ist eigentlich passiert und warum haben wir diese Situation aktuell? Denn dir sind bestimmt Schlagworte bekannt wie Einlagensicherungsfonds, Bankenkrise, Zinsänderungen etc. Im zweiten Teil werde ich dir mal etwas dazu erzählen, welche Sicherungsmechanismen gibt es eigentlich bei uns in Deutschland und worauf musst du insbesondere achten? Und im dritten Teil werde ich dir natürlich auch Lösungsansätze mitgeben, die du für dich nutzen kannst, um dein eigenes Kapital zu sichern. Aber fangen wir mal mit dem ersten Teil an, nämlich wie ist es überhaupt dazu gekommen? Du kannst dich vielleicht an die Nachrichten erinnern um die Pleite der Silicon Valley Bank in den USA. Jetzt musst du wissen, die Silicon Valley Bank ist eine kleine Bank. Sie ist nicht systemrelevant und deren ursprüngliche Aufgabe war es, sich um die Finanzierung von Startup-Unternehmen im Silicon Valley zu kümmern. Also Venture Capital bereitzustellen, damit diese Unternehmen mit Investitionen ihr Geschäftsmodell entwickeln können und natürlich nachher auch wirtschaftlichen Erfolg erzeugen. Und das hat die Silicon Valley Bank über viele Jahre sehr erfolgreich gemacht. Und wenn du als Bank erfolgreich bist, dann wirst du auch natürlich entsprechendes Kapital vereinnahmen, was du dann zur Verfügung hast. Darüber hinaus hat sich natürlich durch den wirtschaftlichen Erfolg der finanzierten Unternehmen bei den Inhabern dieser Unternehmen die Frage gestellt, wie kann ich jetzt mein eigenes Kapital investieren? Und die Silicon Valley Bank hat nachher dann sozusagen das Geschäftsmodell der Finanzierung um den Anlage- und Investmentbereich erweitert und die Investoren haben bei der Silicon Valley Bank ihr eigenes Kapital investiert. Soweit so gut, alles gar nicht schlimm. Jetzt musst du wissen, dass wenn du als Kunde bei einer Bank dein Kapital liegen hast, insbesondere Kontoguthaben, dann muss die Bank mit Eigenkapital sicherstellen, dass du im Falle, dass du es verfügen möchtest, auch unkompliziert und schnell an dein Geld herankommst. Allerdings machen Banken etwas in der heutigen Zeit, was über viele, viele Jahre Stilblüten getragen hat, was ursprünglich nicht das Kerngeschäft der Bank betraf. Früher, musst du wissen, hieß es, Kunden, die Geld bei der Bank parken, weil sie es nicht brauchen, ja, die lassen das Geld bei der Bank arbeiten, in der Regel zu Zinsen, ja, und die Bank kann das Geld nachher nehmen und es an andere Kunden verleihen, die Kredit benötigen. Das war das ursprünglich klassische Bankgeschäft. Heute machen Banken sogenannte eigene Wertpapiergeschäfte. Das heißt, sie nehmen das Geld der Kunden und investieren es nachher selbst, um daraus entsprechende Profite zu generieren, zahlen allerdings den Kunden von den Erträgen, die sie damit machen, nicht wirklich Kapital, insbesondere wenn es auf Girokonten geparkt ist. Und jetzt hat die Silicon Valley Bank folgende Situation herbeigeführt. Die Silicon Valley Bank hat das Geld der Kunden genommen und hat es in sogenannte Staatsanleihen investiert. Und jetzt muss ich dir kurz erklären, was eine Staatsanleihe ist und wie die funktioniert. Eine Staatsanleihe ist nichts anderes als ein Schuldeninstrument, was ein Staat nutzen kann, um sich zu refinanzieren. Weil nicht immer oder in der Regel das Steueraufkommen des Staates nicht dazu ausreicht, alle Kosten und Investitionen eines Staates auch zu decken und zu finanzieren. Und wenn du jetzt als Staat hergehst und sagst, ich brauche jetzt mal 10 Milliarden Euro, die ich nicht aus dem Steueraufkommen bekomme, dann nehme ich Schulden auf. Im Falle der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise würde das so aussehen, die Bundesrepublik Deutschland braucht jetzt 10 Milliarden Euro und sagt, ich lege eine sogenannte Bundesanleihe auf. Die läuft 10 Jahre und je nach dem Marktzins, der jetzt für 10 Jahre gültig wäre, zahle ich demjenigen, der die Anleihe von mir abnimmt, 1% Zinsen beispielsweise für die nächsten 10 Jahre. Soweit so gut. In der Regel funktioniert das so, dass die Bundesregierung über die Bundesbank diese Anleihe auflegt und die Bundesbank verkauft sie dann an entsprechende Banken. Und die Banken verkaufen die dann weiter an ihre Kunden. So funktioniert im Prinzip dieser Prozess. Bleiben wir jetzt also bei dieser Anleihe von 10 Milliarden Euro für 1% Zinsen für die nächsten 10 Jahre. Das heißt, eine Bundesanleihe ist auch ein Wertpapier und wird natürlich an der Börse gehandelt. Und wenn sie jetzt eingebucht wird, dann hat sie einen Kurswert von 100% und demzufolge, wenn du sie 10 Jahre hältst, kriegst du auch 100% wieder plus deine 1% Zinsen jedes Jahr. Jetzt haben wir in den letzten 1,5 Jahren allerdings eine sehr stark gestiegene Inflation zu verzeichnen, was den Zentralbanken die Aufgabe gibt, diese Inflation zu bekämpfen. Und womit bekämpfen Zentralbanken Inflation? In der Regel dadurch, dass sie die Zinsen anheben. Das heißt, die Europäische Zentralbank, die amerikanische Zentralbank haben in den letzten Jahren dramatisch ihre Zinsen angehoben. Und welche Auswirkungen hat das jetzt auf eine Anleihe, die du besitzt? Ich versuche es mal ganz einfach mathematisch herzuleiten. Wenn du jetzt vor 2 Jahren eine Anleihe gekauft hast als Bank oder als Anleger und die dir damals mit einem Kurswert von 100% in dein Investmentdepot eingebucht war und sie hat einen Zinssatz von 1%, dann hast du ein Wertpapier, was dir 1% Zinsen zahlt. Wenn sich jetzt, wie in den USA passiert, die Zinslandschaft verändert und beispielsweise auf 4% angehoben wird, dann vergleichst du als Anleger natürlich das Investment, was du hast, diese Anleihe mit 1%, mit dem, was du heute am Markt bekommen würdest, nämlich 4%, und stellst fest, dass du 3% weniger mit deiner Anleihe bekommst, als du heute erzielen könntest. Wie wirkt sich das jetzt auf deine Anleihe aus, die du besitzt? Du hast einen theoretischen Zinsnachteil von 3% für die restlichen Jahre, die diese Anleihe noch läuft. Also 8 Jahre in diesem Beispiel. 3% Zinsnachteil mal 8 Jahre entspricht 24% Zinsen, die du nicht bekommst. Und wenn du jetzt diese Anleihe besitzt und du weißt, dass sie an der Börse gehandelt wird, dann sinkt der Kurswert auf 76% in deinem Depot. Das ist natürlich schon mal ein richtiger Kracher. Wie gesagt, wenn du die Anleihe bis zum Schluss hältst, passiert gar nichts. Aber wenn jetzt Kunden von deiner Bank zu dir kommen und Kapital brauchen und sie wollen es abheben oder sie wollen es für Investitionen verwenden, dann musst du dem Kunden das Geld ja aushändigen und zur Verfügung stellen. Und wenn du das musst, dann ist es wichtig, dass du genügend Reserven hast, mit denen du die Wünsche deiner Kunden bedienen kannst. Wenn du das nicht kannst, dann musst du diese Anleihen, die du hast, verkaufen und das mit einem Kursabschlag von eben diesen beispielsweise 24%. Und das ist natürlich ein Riesenrisiko für die Bank und das ist genau das, was der Silicon Valley Bank passiert ist. Sie haben in Zeiten niedrigster Zinsen Wertpapiere in Form von Staatsanleihen gekauft und das Risiko eingegangen, dass diese im Kurswert dramatisch fallen, wenn die Zinsen mal steigen. Und das ist halt bei der Silicon Valley Bank in Größenordnungen passiert, ist nachher offensichtlich geworden und hat zur Pleite der Silicon Valley Bank geführt. Und jetzt haben natürlich Anleger den Braten gerochen und haben gesagt, oh mein Gott, was bei der Silicon Valley Bank passiert, das könnte mir ja in meinem Investmentdepot auch passieren oder bei meiner Bank passieren. Was muss ich tun? Und so ist in den USA ein riesen Bankrun entstanden, wo ganz viele Menschen ihr Kapital an Geldautomaten bei den Banken verfügen wollten. Und die anderen Banken hatten natürlich genau dasselbe Problem wie die Silicon Valley Bank auch. Sie mussten jetzt sicherstellen, dass ihre Kunden das Geld auch bekommen, was sie am Geldautomaten haben wollten. Und deswegen haben wir jetzt eine so vermeintliche Krise in der Bankenwelt in den USA. Und sie schwappt eben Stück für Stück auch nach Deutschland rüber. Und das bedeutet, die entsprechenden Banken in Deutschland müssen den Kunden auch Kapital zur Verfügung stellen, wenn sie es brauchen. Und demzufolge hat sich natürlich auch gerade in den letzten Wochen bei zum Beispiel der Deutschen Bank einiges getan, weil Menschen auch dort ihr Geld abgehoben haben. So viel mal im ersten Teil zum Thema, wie ist diese Krise, wenn wir sie so nennen wollen, eigentlich entstanden. Lass uns jetzt mal über das Thema Sicherheitsmechanismen sprechen, insbesondere wie wir sie hier in Deutschland oder Europa haben und sie für dich richtig einordnen. In der Regel ist dir der Begriff Einlagensicherungsfonds bekannt. Der wirkt sich allerdings nur aus auf Kontoguthaben, die du auf Girokonten oder Tagesgeldkonten oder Sparbüchern unterhältst. Wenn dieser Betrag 100.000 Euro übersteigt, dann hast du ein Risiko. Weil die der Einlagensicherungsfonds besagt, dass Vermögenswerte auf solchen Konten für Kunden maximal bis zu 100.000 Euro gesichert sind. Das wiederum wirft natürlich die Frage auf, was ist denn mit dem Geld, was darüber hinaus auf meinen Konten liegt? Und jetzt habe ich in den letzten Wochen verschiedene Gespräche mit verunsicherten Menschen geführt, die Idee an mich herangetragen haben. Mensch Sven, dann mache ich jetzt einfach bei 3 oder 4 anderen Banken ein Konto auf und verteile mein Vermögen so, dass ich bei jeder Bank maximal 100.000 Euro liegen habe. Jetzt musste ich denen sagen, du pass auf, also bei aller Liebe, das ist natürlich erstens ein riesen administrativer Aufwand, bei jeder Bank ein Konto zu eröffnen, dann das Geld an die Banken zu transferieren, das wird irgendwann unübersichtlich und verhilft dir wirtschaftlich ja zu null Wachstum, weil das Kapital, was auf dem Girokonto liegt, ist ja unproduktiv, da passiert ja nichts damit. Was kannst du also stattdessen tun? Darüber sprechen wir gleich im dritten Teil. Das Interessante ist, dass mit der Finanzmarktkrise 2008 die Europäische Union natürlich verstärkte Eigenkapitalrichtlinien für die Bank eingeführt und gefordert hat, was sich auch bei vielen Banken, wenn man so will, etabliert hat. Deswegen ist das deutsche Bankensystem in Bezug auf Einlagensicherung sehr gut aufgestellt. Allerdings gibt es seit 2018 ein Gesetz, das sogenannte Bailout-Verfahren ermöglicht. Was ist das? Wenn eine Bank in wirtschaftliche Schieflage gerät und kein Kapital zur Verfügung hat oder nur Schwerkapital zur Verfügung hat, dann hat die Bank das Recht, lass dir das bitte auf der Zunge zergehen, dann hat die Bank das Recht, dieses Kapital aufzustocken, was ihr fehlt, und zwar aus Einlagen der Kunden. Das heißt, die Banken in Deutschland haben das Recht, auf deine Kapitaleinlagen, auf Girokonten, Sparbüchern, Tagesgeldkonten oberhalb von 100.000 Euro zuzugreifen, es dir praktisch wegzunehmen, um die eigene finanzielle Überlebensfähigkeit und Stabilität sicherzustellen. Im Gegenzug dafür muss dir die Bank zwar irgendein adäquates Beteiligungsformat anbieten, über Genussscheine beispielsweise, über nachrangige Anleihen, manchmal vielleicht auch über Aktien, aber Frage, was sind die denn wert bei einem Unternehmen, was sowieso gerade in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt? Um es zusammenzufassen, bis zu 100.000 Euro Kontoguthaben bist du bei der Bank mit dem Einlagensicherungsfonds abgesichert. Das Kapital ist safe. Aber alles, was darüber hinausgeht, wie gesagt, nochmal Girokonten, Sparbücher, Tagesgeldkonten, also alles, was nicht in einem Investmentdepot ist, ist ein Risiko. Denn die Bank darf es im Falle einer wirtschaftlichen Schieflage von dir wegnehmen, um das eigene Überleben zu sichern, um dir nachher dafür irgendeine Art von Beteiligungsangebot zu unterbreiten, was, wenn wir ganz ehrlich sind, nichts wert ist, wenn diese Bank in Schieflage ist. Was ist mit deinen Depotwerten? Deine Depotwerte sind sicher. Du musst wissen, eine Bank darf dein Investmentdepot für dich ja nur treuhänderisch verwalten. Es gehört dir und die Beteiligungen in diesem Depot, also nehmen wir mal an, du hast ein Aktiendepot mit Einzelwerten oder du hast in deinem Depot einen Investmentfonds, ein ETF, dann darf die Bank dieses Kapital nicht verwerten, weil sie verwaltet es für dich nur treuhänderisch. Würde eine Bank jetzt also pleite gehen, dann suchst du dir einfach eine andere Bank, eröffnest dort ein Depot und darfst deine Depotwerte von Bank A nach Bank B übertragen. Und die andere Bank dürfte dann dieses Kapital für dich auch nur treuhänderisch verwalten. Das heißt, unabhängig jetzt mal davon, dass der Einlagensicherungsfonds mit 100.000 Euro gut aufgestellt ist, müsstest du dir grundsätzlich die Frage stellen, macht es denn überhaupt Sinn, so hohe Guthaben auf meinen Konten zu haben, wenn sie so unproduktiv sind. Aber es ist natürlich wichtig zu wissen, dass es bis 100.000 Euro für dich trotzdem sicher wäre. Alles darüber hinaus, hatte ich dir gerade erklärt, dürfte die Bank im Falle einer wirtschaftlichen Schieflage verwenden. In deinem Depot, hatte ich dir auch gerade gesagt, ist das Kapital relativ sicher. Ich möchte dir jetzt mal ein Beispiel erzählen, was mich echt umgehauen hat, damit du mal einordnen kannst, was da teilweise in den Banken für Krampf entsteht und wie die versuchen, die wirtschaftliche Unsicherheit von Kunden für sich zu nutzen. Wir haben in unserer Mandantschaft einen Kunden, der gerade vor wenigen Wochen einen großen Unternehmensverkauf abgewickelt hat. Und wir befinden uns mit ihm natürlich gerade in Gesprächen, wie viel von diesem Vermögen, wie viel von diesem Verkaufserlös möchte er denn in der Strategie, die wir mit ihm sowieso aufgesetzt haben, entsprechend investieren und welchen Teil seines Vermögens möchte er anderen Zwecken zuführen. Ob er die jetzt spenden möchte, ob er ein neues Unternehmen gründen möchte, was auch immer. Ja, aber nicht alles von diesem Verkaufserlös soll zur Investition in einem Investmentportfolio genutzt werden. Und dieses Kapital, nehmen wir, sagen wir mal, das sind 5 Millionen Euro, die er dann nicht hat oder die er nicht für die Investition mit uns weiter geplant hat, die hat er jetzt noch auf dem Girokonto liegen gehabt. Jetzt hat er auch so eine Unsicherheit und hat den Banker gesagt, was kann ich jetzt tun, was ist jetzt hier safe? Und der Banker sagt, pass auf, Einlagensicherungsfonds 100.000 Euro, alles darüber hinaus ist nicht sicher. Jetzt haben wir ihm gesagt, pass auf, du kannst das Kapital nutzen, bring es auch zu uns und wir investieren das für dich in einen Geldmarktfonds. Wir parken es einfach für dich kurzfristig. Jetzt musst du wissen, ein Geldmarktfonds hat keine Kosten. Das ist ein sehr kurzfristiges Investment und ist in der Regel nur zum Geldparken gedacht. Und jetzt sagte der, naja, bevor ich jetzt hin und her schiebe, ich spreche mal meinen Banker an, weil verschiedene Vermögenswerte von den 5 Millionen will ich in den nächsten Wochen auch noch verarbeiten und verbrauchen. Ehe ich jetzt da hin und her buche, vielleicht kann mir meine Hausbank einen Geldmarktfonds anbieten. Was hat die Hausbank gemacht? Sie hat dem Kunden gesagt, lieber Kunde, kein Problem, wir können dir 5 Millionen in einen entsprechenden Geldmarktfonds packen. Dafür wollen wir aber 1% Gebühren haben. 1% Gebühren würde bedeuten 50.000 Euro, die der Kunde jetzt an Gebühren an seine Hausbank zahlen soll, nur dafür, dass das Kapital kurzfristig sicher weggeparkt wird in einem Geldmarktfonds bei dieser Bank. Und da hat der Kunde gesagt, ihr müsst doch irgendwie, ja, was raucht ihr denn für Zeug? Ein Geldmarktfonds hat keine Kosten. Ja, und das muss man so als Beispiel, wie Banken die Unsicherheit der Kunden jetzt noch versuchen, brutalst auszunutzen, um Kapital daraus zu schlagen und sich Gebühren zu vereinnahmen, die mit diesen Produkten in der Regel überhaupt nicht anfallen. Ja, also das bloß mal so als Stilblüte, kleine Anekdote, was Banken da in ihrem krampfhaften Überlebenstrieb mit Kunden versuchen zu vereinbaren. Jetzt lass uns mal zum dritten Punkt kommen. Was kannst du eigentlich tatsächlich tun, wenn du dein Kapital sichern möchtest? Einerseits das Kapital, was auf deinem Konto liegt, andererseits das Kapital, was in deinem Investmentdepot liegt. Lass uns mal mit deinem privaten Vermögen anfangen. Wenn du private Vermögenswerte hast, also du hast meinetwegen ein Investmentdepot privat und du hast Giralgeld aktuell auf deinem Konto oder Tagesgeld privat liegen. Bis zu 100.000 Euro weißt du, bist du über den Einlagensicherungsfonds abgedeckt. Wenn du dich grundsätzlich mit dem Thema Investmentstrategie beschäftigst und du überlegst, wie kannst du von den aktuellen Märkten profitieren und du willst dein Investmentdepot ausbauen und weiterentwickeln, dann macht das natürlich Sinn, mit deinem, ja, Berater des Vertrauens, in Klammern würde ich jetzt mal sagen, ist es tatsächlich der Banker, Klammer zu, zu besprechen und mit ihm eine Entscheidung herbeizuführen, wie und wann und unter welchen Umständen möchtest du in welche Investments investieren. Die Frage, wie gesagt, auch immer im Kopf, müssen maximal 100.000 Euro auf einem Girokonto liegen. Das macht natürlich immer nur dann Sinn, wenn du es auch innerhalb von wenigen Wochen und Monaten für bestimmte Dinge geplant hast, auszugeben. Ansonsten ist es unproduktives Kapital. Gilt im Übrigen auch für Edelmetalle, die ja auch nicht produktiv sind, die zwar ein Sicherheitsmechanismus sind, aber auch die kriegst du besser in einem Depot untergebracht in Form von Partizipation an den Preisen dieser Edelmetalle, als wenn du sie dir physisch in deinen Tresor legst oder bei einer Bank in den Tresor legst. Denn es gab auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mal wieder Situationen, wo es zum Beispiel ein sogenanntes Goldverbot gab, wo also der Besitz von Gold verboten war. Und wo Banken auch auf Goldbestände zugegriffen haben. Bloß mal so als kleine Randnotiz. Das heißt, privat investiere dein Kapital sinnvollerweise jetzt in einem persönlichen Investmentdepot, wenn du, und das sage ich jetzt mal so an dieser Stelle als kleinen Hack, ja, bis zu 200.000 Euro eigenes Kapital besitzt. Wenn du mehr als 200.000 Euro Kapital besitzt, möchte ich dir jetzt mal eine Idee mitgeben, die wir mit vielen unserer Mandanten auch immer wieder diskutieren und umsetzen, weil sie dich einerseits natürlich noch viel besser schützt im Sinne von Inflation, im Sinne von Insolvenz und anderen Themen, aber sie dir natürlich auch ganz andere Möglichkeiten gibt, dein Kapital zu entwickeln. Du musst wissen, wenn du 18 Jahre alt bist und voll geschäftsfähig, dann darfst du in Deutschland alleine eine sogenannte vermögensverwaltende Gesellschaft gründen. Das ist in der Regel bekannt als sogenannte Holdinggesellschaft. Und jetzt für die, die die Frage stellen, ist das nicht eher ein Konzernthema? Nein, ist es nicht. Du darfst als privat mündige Person eine eigene vermögensverwaltende Gesellschaft besitzen und die ist nicht daran gekoppelt, dass du ein anderes produktives Unternehmen besitzt. Also jeder Angestellte, der Vermögenswerte mehr als 200.000 Euro hat, das wäre jetzt mal so eine finanzielle Grenze, ich sage dir auch gleich warum, der dürfte theoretisch eine eigene vermögensverwaltende Gesellschaft besitzen. Was ist der Sinn dahinter? Eine vermögensverwaltende Gesellschaft, eine Holdinggesellschaft, profitiert in der Regel von verschiedenen steuerlichen Effekten. Vergleichen wir das mal mit deinem persönlichen Investmentdepot. Wenn du 200.000 Euro in deinem Investmentdepot hast und du machst da im Jahr einmal 10% Gewinn, den du auch vereinnahmst, dann kommt das Finanzamt und schlägt mit 26,375% Abgeltungssteuer inklusive Soli-Zuschlag zu. Das heißt, diese 26,375% von den 20.000 sind mal eben weg. Also etwas mehr als 5.000 Euro gehen mal direkt ans Finanzamt. Die siehst du auch gar nicht. Das heißt, wenn du eine Strategie hast, wo deine Erträge, deine Gewinne nachher wieder reinvestiert werden, fehlt dir schon mal etwas mehr als ein Viertel für diese Reinvestition. Und über viele Jahre macht sich das natürlich extrem bemerkbar, wenn wir über solche Themen sprechen wie Zinseszinseffekte. Jetzt kannst du natürlich auch als Privatperson Gewinne und Verluste nicht einfach vor dir hertragen und sie irgendwann miteinander verrechnen. Das hat der Gesetzgeber abgeschafft. Und du kannst Ausgaben, die sich mit deinen Investments ergeben, nämlich Depotgebühren, wenn du ein Seminar besuchen willst oder ähnliches, nicht mit deinen Gewinnen verrechnen. Als Privatperson ist dir das nicht möglich. Wenn du beispielsweise eine vermögensverwaltende Gesellschaft hast, dann kannst du alle in dieser Gesellschaft anfallenden Kosten, die dazu gehören, dass das Unternehmen seinem Geschäftszweck dient, nämlich dein Geld zu investieren, gegen deine Gewinne und Erträge verrechnen. Das heißt also, wenn du ein Seminar besuchst für 3.000 Euro, wenn du deine Steuerberaterkosten hast, die auch anfallen natürlich mit einer solchen Gesellschaft, dann kannst du die alle gegen deine Gewinne rechnen. Und deswegen hatte ich dir eingangs gesagt, 200.000 Euro wäre für mich so eine Grenze, ab der sich das lohnt, aber auch nur dann, wenn du planst, dein Vermögen auch weiterzuentwickeln, regelmäßig entsprechende Zuflüsse in dein Vermögen zu ermöglichen, ob das jetzt aus deinem Unternehmen heraus passiert oder ob du ja vielleicht so ein hohes Einkommen hast, dass es sich für dich lohnt, jedes Jahr regelmäßig dort Kapital hinzuzuschießen. Das macht dann Sinn, weil du musst wissen, eine vermögensverwaltende Gesellschaft, eine GmbH in diesem Fall beispielsweise, verursacht natürlich auch Gründungskosten und sie verursacht auch Steuerberatungskosten, die ja durchaus so um die 2.000 bis 3.000 Euro pro Jahr liegen können. Und die müssen natürlich auch durch Gewinne und Erträge aus deinem Vermögen mitverdient werden, sodass du nachher trotz all dieser ganzen, ich sag's mal, Kosten, immer noch mit einer positiven Rendite unterwegs bist, die sich in der Regel schon allein dadurch ergibt, dass du keine Abgeltungssteuer, zumindest solange das Kapital in der Gesellschaft liegt, ans Finanzamt abzuführen hast. Also das mal so als kleiner Hack, was wir mit vielen unserer Mandanten besprechen, was dir ein Banker allerdings nicht erzählen wird, aus dem ganz einfachen Grund. Dein Privatkundenbetreuer, der kriegt seine Ziele, die er erfüllen muss, auf dein Guthaben, auf deine Depotbestände, die von ihm betreut werden. Wenn der dir jetzt sagen würde, hey, eine clevere Alternative wäre beispielsweise, wenn du dir eine eigene Holdinggesellschaft gründest und dein Kapital dort drin investierst, dann würde der dich als Kunde verlieren, weil er müsste dich dann, weil es eine GmbH wäre, an seinen Kollegen im Unternehmenskundenbereich abgeben und der freut sich dann. Das macht dein Banker erstens, selbst wenn er es wüsste, wie es funktioniert, schon aus eigenem Überlebensantrieb heraus nicht. Und deswegen ist es natürlich für viele, die Kapital investieren müssen oder wollen, eine ganz, ganz wichtige Fragestellung. Denn Kapital darf und muss produktiv sein. Und wenn es halt Regelungen gibt im deutschen Steuerrecht, die beispielsweise Vermögensgesellschaften, Vermögenskapitalgesellschaften in Form von Holdings steuerlich begünstigen, dann solltest du darüber nachdenken, ob das für dich relevant und interessant ist. Aber denke bitte an die bereits erwähnten Kapitalgrößen. So viel mal zum Teil 3. Was kannst du allerdings machen? Ich fasse es nochmal zusammen. Teil 1. Die Krise ist herbeigeführt durch eine Bank und natürlich durch den überschwappenden Effekt auf andere Banken und das Verhalten der Menschen aus Angst um ihr Vermögen. Teil 2. Dein Vermögen ist bis 100.000 Euro auf Konten sicher. Durch den Einlagensicherungsfonds darüber hinaus könnten Banken dein Vermögen zum Eigenüberleben nutzen und müssten dir dafür etwas anbieten, was aber nicht wirklich werthaltig ist. Und die einzige Möglichkeit, die dir bleibt, dein Kapital vor dem Zugriff von Banken zu sichern, ist, dein Kapital in einem Investmentdepot zu parken, egal ob jetzt schon mal eine entsprechende Strategie dahinter liegt oder ob du zunächst erstmal nur das über 100.000 Euro vorhandene Vermögen in einen Geldmarktfonds packen würdest. Achte dabei darauf, dass die Bank dich nicht versucht abzuzocken, um dir irgendwelche Gebühren abzuverlangen, die überhaupt nicht mit so einem Produkt in Zusammenhang stehen. Und der letzte Hack, wie gesagt, wenn du mehr als 200.000 Euro Vermögen hast, macht es Sinn, über das Thema Holding nachzudenken. Wenn du dazu Fragen haben solltest, wenn dich das Thema beschäftigt, wenn du in deinem familiären Umfeld vielleicht auch Menschen kennst, die mit solchen Fragen unterwegs sind und du brauchst irgendwie mal einen Rat, eine Lösung, dann möchte ich dir natürlich hier an dieser Stelle gern anbieten, schick uns eine E-Mail unter investment@sven-lorenz.com und dann werden wir uns bei dir melden und mit dir gern mal über deine Fragen sprechen. Ich packe dir diese E-Mail-Adresse auch sehr gern in die Shownotes, sodass du sie nutzen kannst. Das als kleines Angebot an dich, denn wir wollen dich mit diesem Thema definitiv nicht alleine lassen. Wir wissen allerdings auch, dass du, bei den selbsternannten professionellen Beratern da draußen in den Banken häufig genau in so eine Situation kommst. Denn Banken haben in der Regel nur ihren eigenen Profit im Sinn und nicht dein persönliches wirtschaftliches Fortkommen und deine Sicherheit. Und insofern nutzt die Gelegenheit natürlich sehr gern, wenn es für dich relevant ist. Morgen gibt's die nächste Folge. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen großartigen Tag und bis dahin, alles Gute für dich. Dein Sven.